Mit der Titelfindung taten wir uns heute etwas schwer. Nimmt man die Überschrift Notizen aus der Provinz, ist man vielleicht unfair. Nennt man es unsere kleine Stadt, so assoziiert man den Kleinstadt Meath, den der amerikanische Autor Thornton Wilder im Drama mit gleichem Namen beschrieben hat. Spricht man von unbekannten Schätzen, so übertreibt man eventuell. Auch wenn die Schlagzeile schwer zu finden ist, die Erlebnisse in einer kleineren Stadt unweit von Chicago haben mich beeindruckt. Deutsches Reiseradio, Ausgabe Nummer 52, mit Geschichten aus Rockford im US-Bundesstaat Illinois. Rüdiger Edelmann sagt Hallo. Das Vorurteil sagt, dass amerikanische Kleinstädte alle gleich seien. Mini-Stadtzentrum, Einkaufszentrum, Hauptstraße und ein wenig Provinzialismus. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht und erstaunliche Dinge gefunden. Gut versteckt, aber besuchenswert. Der Highway geht geradeaus und irgendwann in eine Kleinstadt über. Und dann passiert immer das Gleiche. Die Amerikaner mögen es einem Europäer verzeihen, dass er zuerst immer nur die Vororte, die Hauptstraßen mit den Einkaufszentren, Autohändlern, Tankstellen und Schnellrestaurants sieht. Danach kommt ein Fitzel Zentrum und dann fährt man raus aus der Stadt, wieder über die Hauptstraße mit all dem, was eben schon aufgezählt wurde. Und danach frage ich mich jedes Mal, was denn bitte in X- oder Y-Town denn nun interessant sein soll. So ging es mir wieder mal in Illinois, etwa 150 Kilometer von Chicago entfernt, auf dem Plattenland. Einfahrt nach Rockford. Hier soll es die unterschiedlichsten Schätze zu entdecken geben. Aber wo und wie findet man sie? Wie in vielen amerikanischen Städten sind die Juwelen, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen sehr gut versteckt. So auch in Rockford. Gut, dass ich gleich auf Walters Boot traf.
Anderson Garden. Unser Fluss, the Rock River, ist sehr, sehr schön. Man kann laufen oder Radfahren, wunderbar Parks, Golfing. Wir haben schöne Natursites hier. Coronado Theater ist sehr schön. Wir haben Musik, Konzerte, Ballet, sehr schöne Restaurants hier.
Es gibt also was zu entdecken. Und bitte, wieso kann Walter so gut Deutsch?
Meine Mutter ist aus Frankfurt am Main. Mein Vater ist von Lettland. Und sie haben getroffen in Deutschland. Und dann 1955 sind nach USA gekommen. Und mein Vater ist Ingenieur und hat hier studiert. Und ich war hier geboren, aber wir sind immer im Sommer wieder nach Deutschland gegangen.
Im Reiseführer steht etwas von Textil- und Metallbranche. Vom Niedergang dieser Industrie, dann steht da was von schwedischen Einwanderern, die die Stadt erst zu dem gemacht hätten, was sie mal war. Und jetzt sei Rockford auf dem Weg in eine hoffentlich wieder glänzende Zukunft. Die Schätze der Stadt aber seien zahlreich. Auf dem Weg zum Hotel fahre ich gleich neben einem der vielen Einkaufszentren an einem Restaurantschild vorbei. Darauf steht Joseph Barbados. Klingt karibisch, klingt lecker, also raus auf den Parkplatz. Und wenige Sekunden später stehe ich in einem richtig vornehmen Restaurant vor weißen Tischdecken, fein eingedeckten Tischen und vor Joseph, der eigentlich Joseph heißt und aus der Steiermark kommt.
Ich wollte vorher nach Miami gehen, aber ich habe jemanden kennengelernt, der wohnt hier in der Nähe von Chicago und dann haben wir uns hier niedergelassen in Rockford. Für mich ist es egal, welche Küche ich mache, aber hier in dieser Gegend ist Steaks ist sehr wichtig und Seafood. So. Dadurch habe ich eine Oysterbar und Seafood-Restaurant und Steakhouse aufgemacht hier. Das ist momentan beliebt.
Steak und Seafood sind prächtig. Die Preise gehoben, aber diesen Service findet man auch nicht überall. Gesättigt, glücklich verlasse ich Joseph in Richtung Hotelbett. Jetzt brauche ich nur noch einen guten Stadtplan und dann beginnt die Schatzsuche. Dieser Stadtplan und ein guter Reiseführer sind eindeutig von Nutzen, dann aber erschließen sich ungeahnte Dinge. So klein ist die Stadt am Rock River, jeweils 150 Kilometer von den Metropolen Chicago und Milwaukee entfernt, gar nicht mal. Immerhin rund 150.000 Menschen leben im Einzugsgebiet von Rockford, Illinois. Im Midway Village Museum findet man den intensiven Blick in die Gründungshistorie, in die Zeit der Industrialisierung und die dazugehörigen Geschichten. Dort spätestens begegnet man dem Sock Monkey, der zum Sinnbild des wirtschaftlichen Aufschwungs von Rockford wurde. Die Stadt stand für Textilverarbeitung. Einer der vielen schwedischen Einwanderer entwickelte die erste Sockenstrickmaschine der Welt, die den Fersenansatz mechanisch mitverarbeiten konnte. Aus den Socken, Markenzeichen rote Ferse, wurden irgendwann kleine Affen gebastelt. Ein wichtiges Symbol von Rockford war geboren. Die Textilindustrie ging im Lauf des letzten Jahrhunderts irgendwann ziemlich zugrunde. Die Sock Monkeys halten sich bis heute. Die schwedischen Einwanderer spielen auch heute noch eine große Rolle im Leben. Die skandinavischen Gründungsväter kamen nach ihrer Einreise in die USA eigentlich nur hierher, weil ihnen das Aussteigen in Chicago wegen gerade grassierender Cholera verboten wurde. So fuhren die Schweden weiter bis in die Gegend von Rockford und da lebt ein Großteil der Nachfahren heute noch und lässt die schwedische Tradition hochleben. Augenfälligste Möglichkeit, dies als Besucher zu erfahren, ist ein Besuch im Stockholm Inn. Da gibt's schwedische Waffeln mit schwedischen Beeren und zum Mittagessen all das, was wir auch aus schwedischen Möbelhäusern kennen. Allem voran natürlich die Hjortbulla, die leckeren Hackfleischbällchen. Rockford verbindet ganz Unterschiedliches für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Interessen. Für die Motorradfans wartet der weltälteste Händler von Harley-Davidson-Maschinen. Hier muss man als Tourist natürlich kein Motorrad kaufen, aber Harley-Fans werden die komplette Sammlung an Memorabilia finden. So klingt eine Harley-Davidson. Warum das so ist, weiß keiner besser als Carl Cagle.
The very unusual pattern of having a kind of a potato.
Ja, es ist der außergewöhnliche unrunde Motorsound statt eines gleichmäßigen Geräuschs. So unsynchronisiert klingt nur eine Harley. Es ist der Beat des Motors, der die Fans fasziniert. Den hörst du und den spürst du.
The beat of the motor, the feel of the engine, even you know through the handlebars, you can just feel it.
Carl weiß fast alles über Harleys und sein Vater und dessen Vater auch schon.
Wir sind der weltälteste Harley-Davidson-Händler in Familienbesitz, seit 1912. Ich bin die dritte Generation und meine Nichte ist schon im Laden und wird ihn irgendwann übernehmen.
Kegels ist eine Institution in Rockford und Harley-Fans aus aller Welt erzählen von diesem einzigartigen Laden, der inzwischen als Neubau sehr schmuck an einer dieser vielen Hauptstraßen steht, die in die Stadt hineinführen. Motorradhandel deckt das, was man da bekommt, nur sehr unzureichend ab. Carl ist stolz auf das, was er und seine Familie aufgebaut haben.
We now not only do we sell motorcycles, we also sell motor clothes, and we also have the parts.
Heutzutage verkaufen wir nicht mehr nur Motorräder, sondern auch Bikerkleidung, natürlich Ersatzteile, alles für den Service, jede Menge Werbeprodukte, Poster, Tassen, Anhänger und Freizeitkleidung. Dann haben wir einen Motorradverleih und eine Fahrschule. Hier kannst du fahren lernen und deinen Führerschein machen. Und dann haben wir noch den Biker Diner, unseren Imbiss. Hier kannst du was essen oder trinken und andere Motorradfahrer oder Fans treffen.
Socialize with other motorcycle riders and it's just a great family atmosphere.
Motorrad als Gesamtkunstwerk, das muss den Kegels erstmal einer nachmachen. Darüber hinaus wartet bei Kegels auch noch ein Imbiss mit Cola, Hamburgern und natürlich Bikermusik. Freunde des Zweirads finden hier das Paradies. Wer es mehr fernöstlich-philosophisch mag, wird ebenfalls fündig werden. Mit David Anderson und seinem Gärtner machen wir jetzt einen Ausflug in einen japanischen Garten der Perfektion. Anderson Japanese Garden. Davids Vater John hat sich diese Idee einfallen und realisieren lassen. Sie hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Ein original japanisches Haus inklusive buchbarer Teezeremonie macht den Asienausflug für 2 bis 3 Stunden perfekt. Gut, den Fujiyama um die nächste Ecke hatte ich nicht erwartet. Das, was ich vorfand, war aber auch ohne Heiligenberg ziemlich beeindruckend. Da war ganz plötzlich das Eintauchen in eine ganz andere Welt. Wie es dazu kam, ließ ich mir gleich mal von David Anderson erzählen. Schließlich steht ja nicht in jeder beliebigen Kleinstadt der USA ein japanischer Garten rum.
Alles begann 1977. Da war mein Vater John Anderson auf Geschäftsreise in Portland. Er hatte etwas Zeit und besuchte den dortigen japanischen Garten. Er verliebte sich sofort in den Garten, die Schönheit, Ruhe und Frieden. Hier zu Hause hatten wir einen schlammigen Tümpel hinterm Haus und er dachte, wie wäre es, wenn wir hier so einen Garten hätten? Er überredete den Schöpfer des Gartens in Portland, hier ebenfalls Hand anzulegen und der Rest ist Geschichte.
Und so wurde aus einem Schlammteich einer der Anziehungspunkte für Freunde von japanischer Gartenphilosophie. Chefgärtner Tim Gruner versucht mir das in einem Satz zu erklären.
Ein Garten, der funktioniert, erzeugt in dir Gefühle von Frieden, Ruhe und Reflexion. Das geht zurück auf die enge Beziehung der Japaner zur Natur.
But it really goes back to the Japanese people and their very close connection with nature.
Also durchschreiten wir das Gelände. Steine, Kies, Grünflächen, alles sieht sehr authentisch japanisch aus. Nur die Pflanzen, die sind irgendwie nicht aus Fernost importiert. Muss auch nicht sein, erklärt mir Tim, der Gärtner.
It's all about creating a feeling and
eigentlich geht es doch nur um das Schaffen eines Gefühls. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Pflanzen wirklich japanisch sind. Wir haben einheimische Pflanzen, die aber so arrangiert werden, wie es die Philosophie von den Kräften der Natur verlangt.
Aber der Wasserfall, das japanische Tor und auch das Teehaus entführen den Geist nach Osten.
Tja, jetzt wird's wirklich japanisch. Schuhe ausziehen.
Japanese are very conscious of bringing.
Die Japaner sind ständig besorgt darum, keinen Schmutz ins Haus zu tragen. Straßenschmutz ist ganz schlimm. Deshalb muss man die Schuhe vorm Eingang ausziehen, Hausslipper anlegen. Und wenn man die Tatami-Sitzmatte erreicht, dann werden sogar die Slipper ausgezogen.
And then when you got to the tatami mat, then the slippers would come off. So they always keep the tatami as clean as possible.
Hier im Teehaus geht der Blick nach draußen auf Bäume, Büsche, Teiche mit japanischen Stockenten und Kois. Im Hintergrund sieht man eine große Rasenfläche, unsere Aktionszone, sagt David Anderson.
Eine Konzertreihe im Sommer, jeden Dienstag über 14 Wochen. Da spielen meist lokale Musiker, die Leute machen Picknick auf dem Rasen mit mitgebrachten Sachen. Du kannst aber auch Pizza und andere italienische Leckereien hier kaufen. Immerhin, wir hatten 8.000 Besucher im letzten Jahr. Das ist ein neues Konzept für den Garten.
Das ist dann das Amerikanische im japanischen Garten. Popkonzert und Pizza. Amerika ist trotz der fernöstlichen Stimmung doch nur um die Ecke. Eine Attraktion stützt sich nicht auf die skandinavische Vergangenheit, sondern auf einen berühmten amerikanischen Architekten, der weltweit für Furore sorgte. Frank Lloyd Wright, Architekturlegende, baute einem behinderten Kriegsveteran ein Haus, ganz in seinem Stil und zu einem Bruchteil des Preises, den er nach dem Zweiten Weltkrieg hätte verlangen können. Die Geschichte, die auch komische Elemente hat, haben wir uns beim Besuch des Laurent House erzählen lassen. So. Frank Lloyd Wright ist der Star. Sein außerhalb der USA berühmtestes Werk ist sicher die Schnecke des Guggenheim-Museums in New York. Auf dem nordamerikanischen Kontinent ist er aber unter den Architekturkennern der einsame Star und gleichzeitig auch Legende. Und dieser Mann soll in Rockford ein Haus gebaut haben und auch noch ein ganz besonderes. Jerry Heinzeroth erwartet mich am Eingang des von der Straße her unscheinbaren Gebäudes. Auf den ersten Blick eine Mischung aus, Tankstelle, Garage oder Eissalon. Jerry kennt das.
Why don't you step in and take a look at this little ice cream stand?
Oh, yeah, well. Das Wow kam von mir. Biegt man um die zunächst dunkle Flurecke, erreicht man ein Wohnzimmer mit einer 17 Meter langen geschwungenen Glasfront und direktem Blick und Zugang in den Garten. Die Küche zweigt ab, dahinter ein Schlafzimmer, alles eben barrierefrei, behindertengerecht. fertiggestellt 1952, für damalige Verhältnisse revolutionär. Und die Geschichte dahinter ist rührend auf der einen und streckenweise komisch auf der anderen Seite. Das Haus wurde 1948 von Ken und Phyllis Laurent in Auftrag gegeben. Phyllis hatte in einem Wochenmagazin die berühmten Häuser von Frank Lloyd Wright gesehen. Ihr Mann Ken, nach einer Wirbelsäulentumoroperation gelähmt, gefiel die Idee und beide hatten keine Ahnung, um welche Berühmtheit es sich bei dem von ihnen ausgeguckten Architekten handelte.
So he just wrote him a letter.
Und da hat er ihm einfach einen Brief geschrieben, beschrieb ihm die Umstände seiner Lähmung und dass er gerne ein Haus in seinem Stil hätte. Er sei Kriegsveteran und habe nicht viel Geld, wolle aber trotzdem wissen, ob Wright das tun wolle. Wright schrieb zurück, mache ich gerne, Kostenplan kann ich nicht garantieren.
Und so begann eine 3 Jahre lange Korrespondenz, bevor der erste Stein gesetzt wurde. Wright forderte viele Informationen an.
So Ken wrote a 3-page letter just completely defining what he needed.
Ken schrieb einen 3-seitigen Brief mit allen Anforderungen für ein behindertengerechtes Haus. Wright inhalierte das und 3 Jahre später kam er mit dem Konzept. In dieser Zeit gab es viele Briefwechsel. Ken fragte nach der Fertigstellung. Wright antwortete, sei geduldig. 3 Jahre bewegte er seine Ideen im Kopf und schrieb sie dann in nur 4 Stunden auf, Pläne inklusive.
1952 war alles fertig. Wright war ungeheuer stolz auf dieses Haus und die Ideen, die er mit Ken Laurent gemeinsam entwickelt hatte. Die Laurent selber wohnten dort bis kurz vor ihrem Tod. Jerry Heinzelroth wiederum erfuhr durch seine persönliche Bekanntschaft mit Ken Laurent, dass das Haus verkauft werden sollte. Und dann passierte zum x-ten Mal in Amerika das, was in solchen Situationen geschieht. Er gründete eine Stiftung und sammelte Geld, denn inzwischen war das Haus natürlich sehr teuer geworden.
Das ganze Haus hat knapp $38,000 gekostet. Wir haben es ersteigert für $587,500 und das war ein fairer Preis.
So viel zum Thema neue Architektur, aber es gibt auch Beispiele, die wirklich kitschig und uramerikanisch sind. Rockford war ja durch die Textil- und Metallindustrie eine reiche Stadt. So reich, dass man sich in den 1920er Jahren ein Prachtkino leistete. Spötter sprachen einst von amerikanischem Unterhaltungsbarock und in der Tat ist man schier erschlagen von Gold, rotem Samt und weiteren unglaublichen Accessoires. Auch wenn man zwischendurch schmunzelt, eine Führung durch das Coronado gehört zu den Pflichtveranstaltungen in Rockford. Es ist ein prachtvolles Haus, das da an der nördlichen Main Street steht. Die Fassade hat schon was, naja, sagen wir es ruhig, Protziges mit einer gewissen Patina versehen. Und innen geht der Protz weiter. Marty Mangus kennt sich aus im Coronado.
Es wurde am 9. Oktober 1927 eröffnet, als eines der vielen Atmosphärentheater mit Deko, Sternenhimmel, Wölkchen und Sonnenaufgängen. Zwischen 1922 und 1929 wurden etwa 200 dieser Prachttheater gebaut. Heute sind davon nur noch etwa 40 übrig.
Atmosphärentheater ist ein treffender Begriff. Irgendwie hat der Theatersaal etwas von einem verkitschten Las Vegas Revue-Theater der frühen Zeiten. Der von Spöttern geprägte Begriff Unterhaltungsbarock trifft schon ganz gut. Das Coronado war in den ersten Jahren ein Riesenerfolg, aber Zeiten und Ansprüche änderten sich.
Da waren die Stummfilme, dann kam der Tonfilm. Das Kino hatte 2930 Plätze und irgendwann kamen immer weniger Leute. 1984 wurde es als Kino geschlossen und wird seitdem genutzt für Konzerte, Ballett, Spezialveranstaltungen und gelegentlich für Broadway-Shows auf Tournee.
Was da so simpel klingt, ging nach der Schließung auch wieder nur durch eine Stiftung. Das Kino mit Bühne war runtergekommen, Einnahmen fehlten, also griffen Spender wieder in die Tasche. Unter anderem auch für die Restaurierung einer der wenigen noch existierenden Filmorgeln, mit denen Stummfilme live begleitet wurden. Sie wird liebevollst gepflegt und bei meinem Besuch warf der Orgelwart das Instrument auch mal an.
The Chrisic Lot is rather like the Celesta of an orchestra. This being America, it wouldn't be complete without John Philip Sousa.
Da bebt der blattgold- und samtdurchwirkte Saal. Wer aber denkt, die Riesenorgel sei nur für Stimmungsständchen, dem beweist jetzt Rockfords Piano-Kinderstar Emily Bear, dass aus der Unterhaltungsorgel mehr rauszuholen ist. Emily ist 12 und in den USA schon ein kleiner Star. Der Zufall wollte es, dass ich ihr zuhören durfte.
Can you play us a little something? I'll try.
All right.
Ready, 1, 2, 3, guys. I'm working on it.
Kleiner Star an großer Orgel. Oder umgekehrt, das ist eine Frage des Blickwinkels in Rockford, Illinois, USA. Mit dem Abstand von 2 Jahren würde ich das ganz bestimmt umdrehen. Emily, heute 14, ist ein großer Star. Das war sie auch schon damals, nur ich wusste es nicht. Immerhin hatte sie, als wir uns begegneten, schon ein Album mit eigenen Kompositionen eingespielt, mit 12. Produziert wurde das Album von niemand Geringerem als Quincy Jones. Soundtrack-Star-Komponist John Williams hat ihr eine gigantische Karriere vorhergesagt und inzwischen tritt sie auch schon mal mit großem Orchester auf. Emily Bear spielt von Kindesbeinen an Klavier. Heute tourt sie durch die USA, spielt schon mal in der New Yorker Carnegie Hall oder tritt beim Stuttgart Jazz Open auf. Ihr Debütalbum Diversity erreichte Platz 3 in den Billboard Jazz Charts. Im letzten Jahr gewann sie den Morton Gold Award für junge Komponisten. Eine große Karriere würde man auch so unterstellen, aber Emily ist ja mal gerade 14 Jahre alt und ein Kind der Stadt Rockford. Damit schließt sich der Kreis zu dem, was zwar Provinz ist, aber immer wieder Erstaunliches hervorbringt. Deutsches Reiseradio auf der Suche nach dem Besonderen. Danke fürs Zuhören und so long.